Pico Kloppenburg, Preuninger, Zalando, alle haben uns kopiert. Und heute gibt es keinen dieser Services mehr, weil...
Heute sprechen wir mit Julia Bösch, der Co-Founderin von Outfittery, darüber, wie sie es geschafft hat, ein 80-Millionen-Euro-Business aufzubauen.
Was waren für dich so die drei wichtigsten Faktoren oder Hebel, um das Ganze auf ein 80-Millionen-Euro-Business zu bringen?
Welche Strategien sie bei der Internationalisierung des Geschäftsmodells anwenden?
Dann hatten wir einen Blueprint entwickelt, wo wir wussten, okay, das sind genau die Schritte.
Welche Bedeutung AI für das Business von Outfittery hat und Julia erklärt, wie sie mit Outfittery zum Marktführer in Europa werden konnten.
Wir sind auch in jedem Markt, in dem wir sind, Marktführer, weil...
Ja, freut mich sehr, Julia. Wir hatten hier gerade kleine Startschwierigkeiten, aber dass wir uns heute mal über Outfittery unterhalten. Deswegen herzlich willkommen
im Podcast. Vielen Dank für die Einladung, Omi.
Ich habe ganz viele Fragen mitgebracht, weil, was man sagen muss, wir unterhalten uns ja mit sehr vielen E-Commerce-Startups, aber ihr seid eigentlich da schon ein alter Hase, weil ich glaube, ich habe mich schon über euch belesen, da habe ich noch studiert, das war da ganz am Anfang, da wart ihr irgendwie das große Ding und ich weiß, bei meinem allerersten Praktikum während meinem Studium war ich so, es war im Konzern.
Yeah.
Und dann, ich hatte nichts zum Anziehen, ne? Also ich war so, okay, gut, was mache ich jetzt? Und da bin ich das erste Mal, ich glaube, auf dieses Modell aufmerksam geworden, dass es jetzt Boxen gibt. Ich weiß allerdings.
Aber da gab es uns noch nicht für Frauen, ne?
Genau.
Ja,
da gab es euch noch nicht für Frauen.
Ja.
Da bin ich das erste Mal auf dieses Modell aufmerksam geworden und da dachte ich mir, das ist so smart. Ja, ich bin für einen bestimmten Anlass, sich einfach eine Box zusammenzustellen, weil damals dachte ich wirklich, okay, gut, ich bräuchte wirklich jemanden jetzt mal, der mir mal sagt, wie man sich da so anzieht. Ich weiß, wie ich mich in die Uni anziehe und in meinem privaten Leben, aber nicht in der Münchner Konzernzentrale. Deswegen finde ich es heute sehr spannend, mit dir drüber zu sprechen. Und du hast gerade gesagt, damals gab es das so noch nicht, wie das, was ich genutzt habe. Ihr habt mit für Männer angefangen. Das war die ursprüngliche Idee. Das war euer Kernprodukt, oder?
Genau, wir haben gegründet mit der Vision, Outfittery für alle verfügbar zu machen irgendwann, aber wir sind die ersten Jahre waren wir exklusiv für Männer, weil wir gesagt haben, in diesem sehr kompetitiven Modemarkt ist unsere Stärke, dass wir uns fokussieren auf eine Zielgruppe und da haben wir uns die Männer ausgesucht, weil einfach viele Player oder die meisten Modeplayer ja, sag ich mal, Frauen in den Vordergrund stellen und dann sind Männer irgendwo im Basement und wir haben gesagt, wir machen es genau andersrum und wir starten mit den Männern. Genau, und jetzt seit 2,5 Jahren gibt es Outfittery auch für Frauen und das ist sehr erfolgreich, so dass man sagen muss, das hätten wir schon ein bisschen früher machen sollen.
Wie ist die Umsatzverteilung mittlerweile jetzt nach 2 Jahren zwischen Männern und Frauen?
Also dadurch, dass das Outfittery-Business sehr stark von den Bestandskunden auch lebt, ist das Männergeschäft schon noch größer. Aber unser Frauengeschäft verdoppelt sich jedes Jahr und wird dann bald wahrscheinlich auch das Männergeschäft überholen. Einfach weil, ja, das Momentum ist immens. Ja.
Wie habt ihr damals angefangen, eure Boxen bei Männern zu bewerben? Also was war damals so der Sales-Channel, den ihr aufgebaut habt, um an die Männer ranzukommen und ihnen überhaupt was zu zeigen? Weil das war ja damals schon eine Innovation und das war ja nicht irgendwie ein neuer Pullover, den man irgendwie vorgestellt hat vom Style, sondern dieses ganze Konzept. Wie fängt man da an, sowas als Innovation zu bewerben?
Ja, total. Also es ist ein ganz neuer Weg, wie ich einkaufe, wie ich mich einkleide und ehrlicherweise, ja, das war damals die Herausforderung, ist es aber zu gewissen Teilen auch heute noch, weil es eben so anders ist, wie wenn ich jetzt in einem ganz normalen Online-Shop einkaufe, weil es eben beim Kunden startet und wir wollen erstmal die Kunden verstehen, ihre Persönlichkeit, was hat sie, wie du gesagt hast, für Anlässe und dann dementsprechend wird eine Stylistin für dich deine Box zusammenstellen. Wie haben wir das am Anfang gemacht? Wir sind gestartet mit im Endeffekt Weiterempfehlung hauptsächlich. Also wir haben unsere Freunde, Familie und alle, die nicht bei 3 auf den Bäumen waren, erstmal dazu genötigt, sich von uns einkleiden zu lassen. Und dann fanden die das offensichtlich ganz gut und haben das weitererzählt. Und auch heute noch ist Weiterempfehlung für uns der größte Kanal. Also die meisten Kunden lernen tatsächlich über Freunde oder Familie, über Outfittery und das Modell und probieren es dann aus. Und dann der zweite Schritt war sozusagen klassisch Digital-Marketing. Also wir sind da auch in Zeiten, sag ich mal, an den Start gegangen, in dem man auch auf Facebook und damals war es noch nicht Meta, sehr, sehr effizient wachsen konnte. Und das war ein sehr großer Kanal für uns und dann immer weiter diversifiziert. Also TV-Werbung ist seit Jahren auch ein wichtiger Kanal für uns und so den Media-Mix immer weiter ausgebaut.
Wenn ich eine Box bei euch bestelle, beantworte ich ja quasi am Anfang Fragen. Ich habe das auch nochmal durchgespielt. Mir werden Bilder gezeigt, wo ich dann sagen kann, okay, das gefällt mir nicht. Mhm. Ich kann komplette Farben ausschließen. Ich gebe Informationen zu meiner Haar-Augenfarbe, damit das auch alles matcht und kann zum Schluss auch wirklich nochmal auswählen, so, das wird mir jetzt wirklich gar nicht gefallen. Wie haben sich diese Fragen in den letzten 10 Jahren verändert? Habt ihr da große Hebel festgestellt, wo ihr gemerkt habt, jetzt, wo wir das fragen, geht die Retourenquote extrem nach unten? Also ihr findet nochmal das bessere Outfit-Match. Wie hat sich das quasi, dieser Prozess zum Outfit verändert in den letzten 10 Jahren?
Ja, also die Fragen haben sich definitiv verändert. Wir haben zum Beispiel am Anfang eben, es gab Outfitry erst exklusiv für Männer und dann haben wir so ganz typisch gedacht, okay, wie versteht man jetzt den Style oder die Persönlichkeit von einem Mann? Und dann haben wir die Frage gestellt, was ist deine Lieblingsautomarke? Und das war Teil des Fragebogens und wir hatten die Hoffnung, dass uns das was über den Style sagt. Heute kann ich sagen, nein, die Hypothese hat nicht gestimmt. Das sagt einfach gar nichts aus über den Style. Und so haben wir uns einfach durchgetestet, was sind die Fragen, die eben besonders signifikant sind, um eine tolle Auswahl für die Kundin und den Kunden zusammenzustellen. Und genau, also die Fragen haben sich definitiv verändert. Wir machen auch heute noch ständig AB-Tests in diesem Onboarding-Funnel. Und aber auch einfach die Art, wie Kunden bei uns einkaufen können und die Flexibilität, die wir geben. Also wir haben verstanden, dass viele Kunden auch einfach mehr Teil dieses Auswahlprozesses sein wollen. Und dementsprechend gibt es mittlerweile zum Beispiel eine Vorschau. Also du gehst erst durch diese Fragen durch, dann bekommst du eine persönliche Stylistin, die stellt für dich die Auswahl zusammen und du bekommst es dann vorher, bevor wir es losschicken, nochmal als digitale Vorauswahl und kannst dann auch noch Feedback geben, Dinge ändern, bevor dir das zugeschickt wird. Und das ist ein Beispiel, was wir eingebaut haben, was einfach unsere Qualität der Auswahl nochmal stark verbessert hat. Großer Need der Kunden war.
Wie teuer ist eine Box ungefähr, die bei mir ankommt, von der Spanne?
Das kommt ganz darauf an, was du bereit bist auszugeben. Also das ist für uns auch eine ganz wichtige Information. Wie viel gibst du normalerweise für Schuhe aus, für Jeans aus, für T-Shirts aus? Das kann auch variieren. Es gibt Leute, die investieren super viel in Schuhe, aber bei allem anderen geben sie nicht so viel aus. Das heißt, das wollen wir unbedingt verstehen. Und auch, wie viel Auswahl möchtest du haben? Also von daher kann das wirklich sehr, sehr breit gehen. Was ich sagen kann, ist, dass Kunden von dem, was sie behalten, was ihnen gefällt, am Ende sind es so 3 bis 4 Teile normalerweise und um die 150 Euro.
Und wie viele Teile schickt ihr raus?
Das kommt drauf an. Es können 2 Teile sein, es können auch 10 Teile sein. Das ist eben ganz davon abhängig, was du gerade brauchst, wo du in deinem Lifecycle bist, wie lange bist du schon bei uns, ist das eine Bestellung, wo du was du über uns gefunden hast, ein Teil vielleicht einfach wieder bestellen willst oder noch in anderen Farben haben willst, das ist ganz unterschiedlich. Aber man kann auch sagen, ich glaube, das ist bei die Retourenfrage kommt natürlich immer und alle hätten gerne eine Quote, das weiß ich schon. Was man sagen kann, ist, Retouren sind bei uns einfach in das Modell eingebaut. Also wir rechnen eigentlich bei fast jeder Box damit, dass irgendwas zurückkommen wird. Weil ja, wir haben die Online-Preview und da können wir schon gut auswählen, aber am Ende macht es einfach einen Unterschied, wenn du Dinge nochmal anprobieren kannst. Und das ist Teil unseres Kundenversprechens und auch Teil dessen, wie wir dich besser kennenlernen. Weil mit jedem Teil, was du mal auch anprobiert hast, verstehen wir besser, zum Beispiel, welche Materialien du gerne magst. Wenn du sagst, oh nee, das war mir irgendwie zu kratzig, dann werden wir dir beim nächsten Mal nicht mehr so einen hohen Wollanteil schicken. Oder wenn du sagst, boah, die Hose, die saß doch nicht so perfekt, verstehen wir mehr über deinen Fit. Also das ist für uns auch ein ganz, ganz wichtiges Feedback, zu verstehen, was hat dir bei der sozusagen wirklichen Anprobe bei dir zu Hause im Schlafzimmer gefallen und was hat aus welchen Gründen nicht gepasst.
Wie viel Prozent von dieser Styling-Auswahl liegt bei euren persönlichen Stylisten und wie viel Prozent ist dann KI, AI, die quasi ja schon mal diese ganzen Daten verarbeiten und genau sehen, der Romy schicken wir besser nicht mehr so einen hohen Wollanteil?
Ja, Ja, also wir haben eine Kombination aus beiden. Wir haben 150 richtig tolle, menschliche, echte Stylisten, die das Thema Mode gelernt haben, die eine große Passion dafür haben, bei Kunden und Kunden rauszukitzeln. Ist das jemand, der sich neu erfinden will? Oder ist das jemand, der bei uns kauft, weil er einfach die Convenience geil findet? Und was kann ich jetzt da noch so als Magic-Faktor irgendwie reinwerfen? Das ist das, was die sozusagen antreibt deren größte Motivation ist im Endeffekt das Feedback der Kunden und auch so eine langfristige Beziehung mit denen aufbauen zu können. Und das ist gepaart mit AI und unserer Tech-Plattform. Und das haben wir auch schon seit Anfang an so angelegt. Also wir arbeiten jetzt nicht mit AI seit ChatGPT, sondern sozusagen das war auch vorher im System, sodass im Endeffekt umso mehr Datenpunkte wir haben und wir mittlerweile über 1 Million Kundinnen und Kunden bedient, desto besser wird diese Engine. Und das geht nur über die AI, weil wenn ich jetzt auch manchmal noch Stylistin bin, ist es einfach unmöglich, wenn ich eine Kundin habe, die hat schon 5-mal bei uns bestellt. Ich könnte mir, selbst wenn ich wollte, diese ganzen Feedbacks gar nicht, die kann ich gar nicht in meinem Hirn verarbeiten. Ich bin nicht dazu beschränkt, aber da hilft mir eben die AI und unser System zeigt dann, okay, für Romy sind das die Teile und das sind die Outfits mit der höchsten Behaltewahrscheinlichkeit und dann kann ich als Stylist das noch anpassen. Also es ist sozusagen Human in the Loop. Wir haben die Stylisten, die da noch den Spark einbringen, die auch sicher gehen, dass du wirklich eine tolle Qualität bekommst und die AI, die eben mit unendlich vielen Datenpunkten umgehen kann.
150 Stylisten hast du gesagt, das ist ungefähr die Hälfte von eurem Team, oder?
Genau, ja.
Okay. Was ich super spannend fand, ich habe gesehen, ihr seid mittlerweile in 10, 11 anderen Ländern online, oder?
Ja, 10 Länder sind wir jetzt, ja.
Wie sind da die Unterschiede? Die stelle ich mir sehr groß vor. Vom Style, von den Teilen, die behalten werden, vom Warenkorb. Wie geht man an so ein neues Land ran? Wählt das aus? Wie macht ihr das?
Ja, viele Fragen. Also die erste Frage mal mit dem Style. Also wir sind bisher nur in Europa, 10 Märkte, aber ja, da kann ich schon mal definitiv unterschreiben. Es gibt große Unterschiede im Style. Also schon allein, wenn ich mir die Farbpalette anschaue, dann sind die Schweden tatsächlich so, wie man es erwarten würde, viel in dunkelblau, grau, schwarz unterwegs, während ein Holländer tatsächlich seine Nationalfarbe Orange super geil findet und die auch gerne in seinem Outfit trägt und Schweizer ist eher konservativ. Also es sind so ein paar Sachen, die wirklich spannend sind. Viele Blumendrucke in UK. Also es gibt definitiv Unterschiede. Und wie wir rangehen, um zu entscheiden, welchen Markt wir angehen oder wie wir internationalisieren, ist, wir haben das so ein bisschen in zwei Phasen gemacht. Wir haben in der ersten Phase uns vor allem Märkte ausgesucht, von denen wir wussten, da ist es einfach, erfolgreich zu sein. Also zum Beispiel Holland ist ein Markt, wenn man aus Deutschland kommt, der relativ ähnlich ist zu Deutschland und, aber ganz wichtig, ein wahnsinnig offener Konsument. Also sozusagen ein neues Modell in Holland zu testen, empfehle ich absolut, weil es ist ein überschaubarer Markt und es sind ja Consumer, die total offen sind, was Neues auszuprobieren. Also das war so für uns der erste Weg. Wir sind ja aus Deutschland, Schweiz, Österreich, dann Benelux und Skandinavien. Und dann hatten wir einen Blueprint entwickelt, wo wir wussten, okay, das sind genau die Schritte, das sind die Leute, die wir brauchen für einen internationalen Rollout. Und mit diesem Blueprint sind wir dann die größeren Märkte angegangen. Also haben dann Frankreich gelauncht und jetzt letzten Sommer UK, was die zwei größten Märkte in Europa sind. Und da wissen wir eben jetzt mittlerweile ganz genau, was wir machen müssen und können das ausrollen. Und wir fahren ein sehr leanes Modell. Also wir haben tatsächlich sehr wenig country-specific resources. Wir haben auch niemanden dann in dem Land, außer Stylisten tatsächlich, die halt spezifisch zum Beispiel jetzt für UK sind. Die müssen aber auch nicht in UK sitzen. Manche von denen leben in Berlin oder die können überall auf der Welt im Endeffekt leben. Und das ist, glaube ich, auch nochmal was Besonderes und was, wo ich auch wirklich den Rat geben würde, ganz genau darüber nachzudenken, was brauche ich wirklich im Land und country-specific und so viel wie möglich zentral zu halten, weil darüber sozusagen mache ich eben eine leaner Infrastruktur möglich und so ist es jetzt für uns auch möglich, 10 Länder gleichzeitig zu bedienen.
Wie sind die Unterschiede in den Budgets? Merkt man, Leute aus der UK geben weniger aus als Leute aus Schweden für Outfits? Oder ist das, gibt's da überall Unterschiede und es gleicht sich irgendwo wieder an?
Ja, es gibt Unterschiede, vor allem aber in der Art, wie sie unseren Service nutzen. Also man kann Outfittery in zwei Formen nutzen, wenn man sozusagen die erste Erfahrung richtig cool fand. Nämlich du kannst sagen, okay, ich bestelle einfach, wie ich melde mich wieder, wenn ich was brauche von euch. Oder du kannst sagen, ich fand das so cool, ich möchte auf regelmäßiger Basis alle 2, 3 oder 4 Monate von euch eigentlich eine neue Outfit-Auswahl zugeschickt bekommen. Und am liebsten ist uns natürlich, und das ist für uns das größte Kompliment, wenn Kunden sagen, boah, das war so geil, ich nehme jetzt so ein 3-Monats-Autopilot, nennen wir das. Also so ein Soft-Abo. Und da sehen wir zum Beispiel große Unterschiede. Also in Frankreich ist diese Abo-Quote wahnsinnig hoch. Deutschland ist da eher zurückhaltend im internationalen Vergleich. Also in diesen Verhaltensweisen sehen wir schon große Unterschiede.
Wie hoch ist diese? Ist so eine, was ist für euch eine hohe Quote? Weil du sagst es gerade, alle 3 Monate eine Box, wo ich einem Stylisten vertraue und dann kommt die auch zu mir nach Hause, wäre im ersten Moment bei mir auch so, ach, ich weiß gar nicht, auf was ich jetzt in 3 Monaten Lust habe oder vielleicht habe ich in 3 Monaten auch, war ich gerade irgendwie offline einkaufen und habe schon irgendwie super gerade da eingekauft. Das ist ja eh oft so eine Sache, ach, ich weiß gar nicht, was in 3 Monaten ist. Vielleicht habe ich in dem Monat schon irgendwie 700 Euro für Kleidung ausgegeben.
Ja, voll verständlich. Deshalb kriegen die Kunden auch vorher nochmal eine Kommunikation, um zu sagen, hey, es wäre jetzt wieder Zeit. Und dann kannst du auch sagen, boah, nee, ich war gerade einkaufen, ich überspringe das. Oder du kannst sagen, ah ja, super, weil ich bin zu einer Hochzeit eingeladen und das ist genau das, was ich jetzt brauche in der nächsten Outfittery-Auswahl. Also das ist ganz wichtig. Und um auf deine Frage mit dem Anteil zurückzukommen, es sind im Länderdurchschnitt sind es um die 50% der Kunden, die sagen, ich nutze Outfittery als Abo.
Okay. Tatsächlich hätte ich das niedriger eingeschätzt. Der Durchschnittskunde, wie alt ist der bei euch? Ist das, ich habe vorhin meinen Use Case beschrieben, ich habe gesagt, naja, ich habe mein erstes Praktikum gemacht und war, okay, Konzern, ich weiß, da sollte ich was anderes irgendwie anziehen, als das, was ich im Schrank habe. Was ist euer Durchschnittskunde? Weil ich war so, okay, ich brauche jetzt irgendwas, was mir beim Start hilft und habe danach das Modell nicht mehr genutzt. Das ist wahrscheinlich gar nicht eure Zielgruppe, ne?
Also für uns die Altersverteilung ist relativ breit. Also wir haben von der Berufseinsteigerin bis zu irgendwie dem 75-Jährigen haben wir so alles mit dabei. Unser Sweet Spot, also wo ungefähr die Hälfte unserer Kunden liegen, ist so zwischen 30 und 40. Auch viele, die irgendwie gerade kleine Kinder haben, die dann noch weniger Zeit haben, irgendwie versuchen alles unter einen Hut zu bekommen, trotzdem noch auch für sich was tun wollen und sich was Gutes tun wollen, die dann bei uns bestellen.
Die Personen von denen, die quasi nicht das Abo-Modell von euch nutzen die quasi immer wieder manuell selbst die Bestellung auslösen, wie oft bestellen die im Jahr so eine Box bei euch?
Die bestellen typischerweise 2-mal im Jahr.
2-mal im Jahr. Okay. Ja. Was ich mich gefragt habe, ihr habt ja so unglaublich viele Daten. Ihr seht ja genau, welche Artikel zurückkommen.
Ja.
Welche werden irgendwie häufig retourniert. Was ist quasi, und was sind aber auch die Produkte, die eigentlich den meisten Leuten immer wieder gefallen? Was ist das perfekte Basic-Produkt? Und ihr habt jetzt im letzten Jahr habt ihr Eigenmarken, glaube ich, gelauncht, wenn ich das richtig gesehen habe.
Im letzten Jahr haben wir die erste Eigenmarke verstrichen. Ja. Sorry, wir haben im letzten Jahr die erste Eigenmarke für Frauen gelauncht, aber für Männer machen wir das schon seit 7 oder 8 Jahren. Das heißt, wir haben schon 4 Eigenmarken oder wir nennen das Exclusive Brands auf der Männerseite und jetzt sozusagen die erste Eigenmarke für Frauen. Ja. Und du hast absolut recht, das ist genau der Punkt, warum wir das auch gestartet haben. Wir verstehen unseren Kunden besser, als die Marken das tun. Wir wissen ja ganz, ganz genau, was sich Kunden wünschen, wirklich im Detail und wir sind super nah dran und dementsprechend haben wir einfach gesehen, da gibt es auch ja, Produkte, die wünschen sich Kunden, die gibt, die können wir aber von keiner Marke einkaufen. So. Und das sind einfach manchmal Details im Fit, im wie komfortabel das ist, im Design. Und das war unser Startpunkt zu sagen, dann lass uns doch das einfach selbst produzieren und selber designen. Und mittlerweile sind das eben sehr, sehr erfolgreiche Marken, wo wir sehen, dass die Kundenzufriedenheit tatsächlich mit diesen Brands auf unserer gesamten Plattform am allerhöchsten ist. Ja, und das macht uns natürlich auch stolz, dass da unsere eigenen Produkte so gut ankommen und wir in der Lage sind, eben die Insights der Kunden da gut zu übersetzen in tolle Produkte.
Weil ich habe mir das gestern genauso gedacht und dachte, naja, ihr habt die perfekten Daten nicht über eure eigene Brand, sondern ihr habt ja den perfekten Vergleich. Ihr wisst, was würde ich denn nochmal eher bevorzugen zu dem Konkurrenzprodukt der anderen Marke. Und dann dachte ich mir, naja, wenn ich jetzt nicht Lust auf diese Box habe, aber ich denke mir, ihr wisst ja wirklich, ihr wisst, was der perfekte Fit ist. Warum habt ihr nicht zu Outfittery nochmal einen extra Shop-Bereich, wo ich mir eure Eigenmarken kaufen kann ohne Box? Oder war das nie eine Überlegung?
Ja, also es gibt, das ist sozusagen für Bestandskunden, gibt es ein, das nennen wir Dein Shop. Es gibt einen eigenen Shop, wo du die Eigenmarkenprodukte, aber auch alle anderen Brands kaufen kannst und wo wir dir sozusagen verschiedene Dinge anzeigen. Also wir zeigen dir Essentials, die du dazu kaufen kannst. Wir zeigen dir Dinge, die oder Artikel, die deine Outfits, die du schon hast oder die Teile, die du bei uns schon gekauft hast, komplementieren. Also du hast bei uns irgendwie dieses dunkelblaue Oberteil gekauft und jetzt zeigen wir dir noch eine andere Hose oder vielleicht noch was, ein Accessoire dazu, wo du den Look nochmal sozusagen ganz anders nutzen kannst. Das haben wir tatsächlich und das wird auch sehr gerne genutzt von Bestandskunden. Was wir noch nicht machen, ist das an sozusagen an alle und an Neukunden zu zeigen. Das ist eine Überlegung. Bisher ist es eben vor allem ein Bestandskundentool.
Oder ist die Überlegung auch, weil das dachte ich mir, ich habe mir dann eure LinkedIn-Post dazu angeschaut und dann dachte ich mir, es gibt, glaube ich, so ein Bild mit Kollegin aus dem Team, wo ihr so einen hellblauen Pulli tragt.
Ja, und mein Lieblingspulli.
Und da dachte ich, genau, und dann dachte ich, ach, den finde ich richtig gut.
Ja.
Und dann dachte ich, ja gut, ohne Box kann ich den jetzt nicht kaufen. Also war die Überlegung auch andersrum, dass genau das entsteht, dass ich denke, ja Mist, also ich komme an den Pulli jetzt nicht ran, sondern also einfach als Neukundin, dass ich mir diesen Pulli einmal bestelle, sondern ich muss dann wirklich auch Bestandskundin bei euch werden.
Genau, das ist natürlich auch Teil dessen, dass diese exklusiven Brands auch Kunden reinziehen. Den Effekt hören wir ganz oft, dass irgendwie Leute sagen, boah, ich habe diesen tollen blauen Pulli bei einer Freundin gesehen und ich fand das so cool. Dann habe ich die gefragt, wo sie es her hat und dann hat sie gesagt Outfittery und dann habe ich jetzt bei Outfittery bestellt. Also das ist tatsächlich auch ein Weg, wie wir Kunden gewinnen über diese Produkte, die Leute offensichtlich toll finden.
Seht ihr eine viel geringere Returnquote bei euren Eigenmarken versus Fremdmarken?
Ja, sehen wir ja. Und das ist ziemlich krass, weil wir haben sozusagen, oft werden ja Eigenmarken viel, viel niedriger gepreist als Drittmarken. Einfach sozusagen, du kopierst das Produkt und bietest es 20% günstiger an. Das ist nicht unser Approach. Unser Approach ist wirklich genau zu verstehen, was will die Kundin und ein ganz tolles Produkt zu erstellen und sozusagen, obwohl es sich in einem ähnlichen Preisrahmen dann, weil die Qualität so gut ist, bewegt wie, sag ich mal, Brands, die du sehr gut kennst, sehen wir eben da höhere, wir denken immer in Behaltequoten, eine höhere Behaltewahrscheinlichkeit als bei Drittmarken. Und das ist eben, wie wir die Qualität dieser Brands messen. Plus, ich glaube, was schon auch bei uns mitspielt, ist, Kunden kommen zu uns auch natürlich ganz stark, also einerseits aus diesem Gedanken, boah, ich finde das convenient, dass jemand für mich so eine Vorauswahl sozusagen macht, also eine Stylistin macht mir Vorschläge, aber auch ganz stark aus der Idee der Inspiration. Also ich kaufe immer das Gleiche und ich finde es mal total spannend, was jemand anders für mich aussucht. Und das heißt, wir haben eine große Offenheit, um auch neue Marken und neue Produkte zu platzieren. Und das nutzen wir für unsere Eigenmarken, das nutzen wir aber auch für kleine Labels, die wir total toll finden und die wir bekannt machen. Oder auch jetzt über die Länder hinweg, es gibt eben Brands, die sind in UK schon super bekannt, aber in Deutschland kennt es noch keiner. Und dann nutzen wir das auch, um ja einfach den Kunden neue Marken vorstellen zu können, dass man auch einfach neue Produkte entdeckt.
Wer profitiert mehr? Profitieren die Marken mehr, die ihr mit aufnehmt bei den Outfittery-Boxen, weil ich eine Marke kennenlerne, bei der ich sonst vielleicht nie eingekauft hätte und ich dann in den Online-Shop gehe? Oder ist es auch andersrum, dass ihr eine neue Marke aufnehmt, das kommuniziert und ihr merkt, ah, darüber kommen extrem viele Neukunden, weil man sich die Zielgruppe erschließt, die den Marken folgen?
Ja, interessante Frage. Ich würde sagen, der erste Effekt ist stärker. Also es ist nicht so sehr, dass Kunden zu uns kommen, weil sie sagen, boah, ihr habt die und die Marke, außer jetzt bei den Eigenmarken, wo es wirklich exklusiv ist, sondern es ist stärker so, oh, ich habe hier was Neues entdeckt über Outfittery und das finde ich cool. Das ist der größere Effekt, ja.
Ich habe mir eure Logo-Wand nämlich angeschaut, wo die einzelnen Marken oder eine Auswahl der einzelnen Marken drauf war. Was denkst du, welche Marke hat mich am meisten überrascht, wo ich wirklich dachte, ah, okay. Weil da dachte ich mir, die Marke zum Beispiel, die profitiert sehr davon.
Weiß ich nicht.
Die ist richtig rausgestochen.
Ja.
Caro Kauer.
Ah,
ich so richtig rausgestochen. Weil ich dachte, ja, das muss doch ein richtiger Ritterschlag dann sein, wenn man bei euch dann mit drin ist zwischen diesen ganzen großen Brands, die es schon Jahrzehnte gibt. Wenn ich dort aufgenommen werde, und ich meine, Caro Kauer, die kennen super viele, aber das ist, glaube ich, eine super spitze Zielgruppe. Yeah. Aber du sagst gerade, naja, eure Hauptzielgruppe ist irgendwie 30 bis 40. Die Teile von Caro Kauer sind richtig gut. Und ich denke mir, naja, okay, ich glaube, dass viele in dieser Zielgruppe dabei sind, die Caro Kauer jetzt noch nicht kennen, weil es die Marke noch nicht so lange gibt und dann in ihrem Shop landen.
Ja. Ja, also was wir sehen, tatsächlich, also das ist ja auch so eine Frage, sozusagen, lassen sich die Leute bei uns inspirieren und kaufen dann woanders? Das passiert sicherlich zu Teilen, aber wir sehen eine super hohe Retention in unserem Modell. Also wir haben eine 80% Wahrscheinlichkeit, dass jemand wieder kauft. Und dementsprechend, wenn sich dann die Kunden, mir ist auch klar, wir werden nicht einen 100%igen Share of Wallet haben in deinem Kleiderschrank. Weißt du, wir sind immer Teil des Mixes. Für zum Beispiel die Kunden, die uns als Abo nutzen, sind wir so ungefähr 50% dessen, was du einkaufst im Jahr. Und du wirst aber auch noch woanders einkaufen. Und das heißt, die meisten nutzen uns als Inspirationsquelle und dann vielleicht ist Caro Kauer der neue Lieblingsbrand und die kaufen auch bei ihr im Shop. Ist doch super.
Was mir gerade noch kam, ist das Abo-Modell bei Männern höher als bei Frauen?
Interessanterweise nicht. Das war auch tatsächlich meine, also insgesamt war ich sehr überrascht von den Frauen, muss ich sagen, weil meine Hypothese war, die Akquise wird leichter sein, bei Frauen einfach für das Thema Style und Mode und so insgesamt jetzt sehr viel offener sind und interessierter sind. Aber ich hatte die Sorge, dass sie das irgendwie einmal ausprobieren und dann nie wiederkommen. Das war meine Sorge. Und wir waren dann sehr positiv überrascht, dass diese hohen Retention-Raten, die wir bei Männern haben, von Frauen tatsächlich auch so getroffen werden. Und die auch sehr viel in dieses Abo-Modell gehen. Das ist mehr, bei Männern ist diese Motivation, ich finde die Convenience super und ich mag einfach shoppen nicht, ist größer als bei Frauen. Bei Frauen ist mehr dieser Inspirationsteil und wie cool ist das, dass ich eine eigene Stylistin habe und da kriege ich neue Ideen. Aber im Endeffekt, wenn du sozusagen auf die KPIs guckst, ist die Retention sehr ähnlich. Ja, war ich super positiv überrascht.
Haben sich die Marketingkanäle geändert, als ihr quasi das Frauenmodell gelauncht habt?
Was sich mit Frauen geändert hat, ist zum Beispiel. Genau, sehr richtig. Ja, das Thema Influencer ist bei Männern überschaubar, würde ich sagen. Bei Frauen ist es riesig. Ja.
Okay, ja, aber interessant. Klar, wenn du das so sagst, dann macht es für mich auch total Sinn, dass man bei Frauen irgendwie mehr über die Emotionalität kommt und sagt, okay, ich habe da eine Stylistin und dann hat man da eine persönliche Connection. Ich glaube, mein Freund wird nicht sagen, ah, okay, jetzt kommt was von meinem eigenen Stylisten, sondern er wird sich einfach freuen, dass er nicht in die Stadt muss, dass er nicht irgendwie genau. Online-Shops sich quälen muss, weil er das super schlimm findet. Aber das sagt irgendwie selten eine Frau. Macht irgendwie auf jeden Fall alles absolut Sinn. Wenn du jetzt auf die letzten 10 Jahre zurückblickst, was wirklich eine lange Zeit ist, aber ihr am Anfang eine Innovation eingeführt habt. Was waren für dich so die 3 wichtigsten Faktoren oder Hebel, um das Ganze von der ursprünglichen Geschäftsidee, die mit dem Männermodell angefangen hat, auf ein 80-Millionen-Euro-Business das Ganze zu bringen?
Ja, also ich würde sagen, das Erste, was wichtig war und auch heute noch ist, ist einfach ständig die eigene Customer Experience zu challengen, zu erweitern und da immer neugierig zu bleiben, offen zu sein und sich ständig weiterzuentwickeln. Also unsere Experience heute ist sehr anders als vor 10 Jahren und die wird jetzt auch mal mit AI nochmal ganz anders geboostet. Also was wir da für Möglichkeiten haben, also in 12 Monaten, Ich kann es kaum erwarten, was wir da zeigen werden. Aber anyhow, also das ist ein ganz, ganz großer, wichtiger Faktor. Der zweite Faktor, definitiv Internationalisierung. Wir haben sehr früh angefangen, auch schon zu internationalisieren. Und das hat uns sehr geholfen, natürlich schneller zu wachsen, weil du sozusagen mehrere S-Kurven aufeinander legen kannst. Und wie man diese Internationalisierung angeht, war für uns ein wichtiger Faktor. Und dann der dritte Schritt, und ich glaube, ich hätte fast 4, ich sagte den vierten gleich noch, Punkt ist, auf Frauen zu gehen. Wir wollen auch in Zukunft Outfitry für Kinder anbieten. Frauen für uns ist aber definitiv der Hebel, unser Geschäft im Endeffekt zu verdreifachen, weil Frauen wird wahrscheinlich doppelt so groß wie Männer sein. Also in jedem Fashion-Business ist normalerweise 70% Frauenumsatz und 30% Männer. Das heißt, das ist ein riesiger Hebel für uns. Und Nummer 4 ist, was für uns auch wichtig war, ist Konsolidierung. Also wir sind zusammengegangen mit unserem größten Wettbewerber in Dach in 2019 und das hat uns nochmal einen richtigen Sprung nach vorne gebracht und das ist auch was wir uns in Zukunft vorstellen können, weiter sozusagen zu konsolidieren, um einfach sozusagen in Europa noch stärker zu werden.
Aber ihr seid die Stärksten, oder? Also jetzt in Deutschland.
Wir sind die Größten,
muss ich sagen. Ja. Ich sage das andere Modell jetzt nicht, wo ich glaube, dass ich bestellt habe, aber ich glaube, dass es auch gar nicht mehr besteht. Also ich glaube, da hatten ja viele irgendwie mal so angefangen mit irgendwelchen Boxen, aber Outfittery ist doch mit Abstand das Größte.
Absolut, ja. Wir sind auch in jedem Markt, in dem wir sind, Marktführer. Und du hast absolut recht, das war sehr, sehr spannend, weil ich würde sagen, von außen sieht das Modell relativ einfach aus. Also vor allem, wenn du eh schon Retailer bist, dann denkst du dir, okay, warte mal, ich habe die Ware, ich habe vielleicht auch Leute im Store, dann kann ich das doch jetzt einfach zusammenschalten und ich biete meinen Kunden so einen Online-Styling-Service an. Das haben wirklich Pico Kloppenburg, Preuninger, Zalando, alle haben uns kopiert. Und heute gibt es keinen dieser Services mehr, weil das Modell ist einfach sehr komplex. Also du musst wirklich diese Kombination von AI und Human musst du hinbekommen und du musst ein ziemlich ausgetüfteltes System hinstellen, damit das Ganze skalierbar wird und fliegt. Weil im Endeffekt ist das eine super luxuriöse, sehr personalisierte Erfahrung. Also wirklich ein Personal Shopper, den du dir sonst irgendwo für $200 in New York bieten würdest, den bieten wir kostenlos allen an. Und um das machen zu können, musst du ein sehr, sehr gutes System haben und brauchst viele, viele proprietäre Daten, um deine AI-Models zu füttern, damit da auch ein gutes Ergebnis bei rauskommt.
Denkst du, dass es eingestellt wurde, gerade von den großen Playern, du hast gerade Zalando gesagt, die ja die Financial Power auch gehabt hätten, das Ganze noch weiter auszubauen, weil sie gemerkt haben, wenn wir das gleiche in unser Kernbusiness stecken, was zu dem Zeitpunkt auch schon sehr groß war, dann können wir damit mehr erreichen, als wenn wir so ein Projekt nebenher machen, weil man darauf wirklich so einen Fokus haben muss, wie ihr ihn habt, dass ihr nur das macht?
Ja, Ich glaube, das ist immer das Problem in so großen Unternehmen, dass du einfach, ja, dass es sehr, sehr schwer ist, ein neues Modell selber zu starten, was ganz anders ist. Und das Outfittery-Modell ist ganz anders, weil du startest eben nicht vom Sortiment, sondern du startest vom Kunden und von einem ganz tiefen Kundenverständnis. Eine ganz andere Customer Experience, die Data-Struktur dahinter ist ganz anders. Und das sozusagen in einem bestehenden Unternehmen zu machen, ist einfach schwer.
Wir hatten in einem Podcast vor 2-3 Wochen, hatte ich mit Johannes mal drüber gesprochen, über Shein, über Temu. Und Johannes hat Umfragen bei unseren Kunden gemacht, wie viel Prozent schon auf zumindest einem der beiden Marktplätze oder auf beiden bestellt haben. Und ich muss ehrlich zugeben, ich weiß die Zahl gerade nicht mehr auswendig, aber sie war sehr hoch in Richtung 50-70% und auf jeden Fall irgendwie 30-40%, die dort bestellt haben, haben auch gesagt, klar, würde ich nochmal bestellen oder ich habe dort nochmal bestellt. Und für uns mit eher niedrigpreisigeren Produkten und auch einem viel geringeren Warenkorb als bei euch, machen wir uns natürlich Gedanken drüber und haben auch deswegen diese Umfrage überhaupt erst erstellt und sehen das schon auch ein bisschen als Bedrohung. Siehst du das ähnlich oder sagst du, naja, eigentlich mit eurem Modell, ihr habt eine eigene Shopping-Experience, das ist nicht einfach ein Produkt, was man auch auf den Marktplatz packt. Es geht hier nicht nur um irgendwie den hellblauen Pulli, über den wir sprechen, sondern es geht hier um Stylisten. Da siehst du diese Temu- und Shein-Bedrohung für euch eigentlich gar nicht so, wie wir sie vielleicht sehen.
Also ich glaube, jeder, der irgendwie im Bereich Online-Retail, Online-Fashion unterwegs ist, muss ich das ganz genau anschauen, was die machen, weil es einfach so beeindruckend ist. Von daher, ja, ich glaube, im Vergleich zu den meisten anderen Playern sind wir besser geschützt, weil wir sind in einem anderen Preissegment unterwegs und wir haben ein ganz spezielles Modell. Aber wir gucken uns das auch ganz genau an aus einer Faszination und aus einem großen Respekt. Also ich finde es krass, wie die einfach mit AI Designs erstellen, automatisch, wie sie das antesten, das skalieren. Das finde ich super spannend. Ich finde es auf der anderen Seite wirklich sehr bedenklich im Thema Sustainability. Also ich habe selber auch schon bestellt, du kannst die Sachen halt 1-2 Mal anziehen und dann musst du sie wegwerfen. Die fallen sozusagen selber auseinander. Und das finde ich einfach für unsere Industrie absolut den falschen Weg. Ja, also ich bin da sehr, sehr zerrissen, aber definitiv ja, voller Respekt und schauen wir das schon genau an.
Wenn wir die Uhr 10 Jahre vordrehen, wie sieht Outfittery dann aus? In wie vielen Märkten gibt es Outfittery? Wie zentral und dezentral ist das Ganze noch aufgestellt und wie ist auch deine Rolle?
Gute Frage. Also, in 10 Jahren gibt es Outfittery auf jeden Fall global, nicht nur in Europa. In 10 Jahren gibt es Outfittery für die ganze Familie, also Frauen, Kinder, Männer. Und in 10 Jahren, das ist nicht erst in 10 Jahren, wird unsere Experience nochmal ganz, ganz anders aussehen. Also im Kern geht es uns ja darum, versuchen, dir zu helfen, deine Persönlichkeit über Mode auszudrücken. Und das ist was ganz Intimes, ganz Menschliches und ganz Persönliches. Und das können wir jetzt aber mit den neuen Capabilities von AI ganz anders machen. Also wir können wirklich endlich eine echte Unterhaltung mit dir führen. Bisher ist es so ein eher statischer Funnel. Das werden wir jetzt in eine komplette Unterhaltung umwandeln. Wir werden dir an dir zeigen, welche Outfits wir uns vorstellen können. Du kannst einfach ein Foto hochladen und dann mit deinem eigenen Model sozusagen und deiner Stylistin zusammen ausprobieren, mit was du dich wohlfühlen würdest. Wir können dir, wenn du das möchtest, jeden Morgen auf Basis deines Kalenders, des Wetters, wo du gerade bist und deiner Gemütslage, können wir dir Vorschläge machen. Das wären 3 Dinge, die du anziehen kannst. Weil wir auch wissen, was du wie oft sozusagen gewaschen hast und was gerade frisch im Schrank liegt. Also da wird es ganz, ganz viele neue, geile Möglichkeiten geben, wie wir noch mehr Wert schaffen für unsere Kunden.
Das klingt
sehr. Und du hast mich nach meiner Rolle auch noch gefragt. Also,
ja, stimmt, ja.
Genau, also ich bin, wie du merkst vielleicht, voller Leidenschaft für Outfittery und Ich kann dir nicht genau sagen, ganz ehrlich, was in 10 Jahren meine Rolle sein wird. Ich kann nur teilen, dass ich sozusagen jedes Jahr einfach mich hinterfrage und wirklich sage, okay, bin ich weiterhin die richtige CEO für Outfittery und will ich weiterhin meine Lebenszeit einsetzen für Outfittery? Und ich glaube, das ist eine Frage, die man sich als Unternehmer vielleicht in den ersten 2, 3 Jahren nicht stellt, aber danach auf jeden Fall stellen sollte. Und genau.
Sehr spannend und sehr schöne Schlussworte. Ich glaube, jeder, der zugehört hat, ist jetzt spätestens nach den 45 Minuten mal bei euch auf der Webseite und macht mal den Test. Das kann ich nur jedem empfehlen. Und ich muss sagen, dass es gar nicht so einfach ist. Deswegen kann es vielleicht jeder mal ausprobieren, weil am Anfang kommen diese Bilder und dann wird gefragt, was gefällt einem. Und es ist, man überlegt dann mal, warum einem was gefällt. Und was einem wirklich gefällt, was man vielleicht nicht so aus dem Stegreif beantworten kann. Also ich kann es nur jedem empfehlen, das einmal durchzuspielen. Aber vielen, vielen Dank, dass du heute im Podcast warst. Wirklich sehr interessant, was ihr da macht in der Fashion Industry. Und ich freue mich, da die nächsten 10 Jahre euch da weiter zu begleiten und die Reise da mir weiter anzuschauen. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen lieben Dank, Romy. Hat Spaß gemacht.
Tschüss.
Ciao.